Ja, hallo, Ruth Parama.
Hallo Devasito, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich dich hier in Kaltal in Südtirol interviewen kann. Letztes Wochenende war das Sharing Non-Duality-Treffen spirituell interessierter Menschen oder an Non-Dualität interessierter Menschen speziell. Da warst du auch dabei. Bei mir schwingt das noch stark nach. Wie ist es bei dir? Wie hast du es erlebt?
Bei mir schwingt es auch sehr stark nach. Vor allen Dingen, als ich dann las, dass Lehrer, die ich schon kannte, nicht kommen, war ich im Moment nicht mehr so interessiert und habe mir auch die Biografien und nichts durchgelesen. Und dann war ich wirklich erstaunt und freudig überrascht über dieses sehr starke Feld, dass wir dazu zählen oder eigentlich auch mit allem Publikum Star war. Das war für mich jetzt, war das dritte Mal dabei. Sehr stark einfach.
Ja, fand ich auch sehr stark und lebendig und die
Unterschiedlich.
Stille fühlbar und wirklich auch ausgerichtet auf Non-Dualität. Ja. Ja, gut. Du lebst und arbeitest hier in Südtirol und es geht dir, könnte man sagen, um die Unterstützung von Bewusstwerdungsprozessen.
Ja, ich würde mich selber als Bewusstseinsforscherin auch bezeichnen und es geht mir, ich arbeite sehr gerne in Einzelsitzungen. Also einmal habe ich Yoga-Gruppen und dort bereite ich eigentlich gar nie vor, sondern ich verbinde mich mit dem Ganzen und mit den Menschen, die da sind und das kommt dann so aus mir, die Übungen und das, was ich sage. Und besonders stark finde ich immer die Endentspannung. Und es freut mich immer sehr zu sehen, wie die Menschen mit angespannten Gesichtern kommen und relativ mit weichen Gesichtern auch wieder gehen. Das ist so die Gruppenarbeit, die ich mache. Dann liebe ich es wirklich sehr, Einzelsitzungen zu geben, wo ich Menschen begleite in wieder aus ihrer Essenz, aus dem heraus zu leben, dem zu vertrauen und Kontakt kriegen aus dem und sie auf ihre Stärken darauf hinweisen. Wir bearbeiten auch scheinbare Schwächen. Es ist mir einerseits klar, dass es gar keine Heilung und Begleitung braucht, weil wir eigentlich alle schon das sind. Und das sehe ich in dem anderen. Andererseits leben wir einfach in dieser 3D-Welt und es ist schon schön, erfüllend und hilfreich für die Menschen, die noch nicht zu 100% verankert sind, so wie auch ich nicht zu 100% 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche in dem verankert zu sein, praktisch diese Illusionswelt leidfreier und schmerzfreier, leidfreier zu machen und sie dabei zu unterstützen.
Was verstehst du denn unter Bewusstsein oder Bewusstwerdung ist ja eigentlich noch was anderes. Also Bewusstwerdung, da denke ich eher an Einsichten und Bewusstsein ist für mich irgendwie alles, ist der Raum, in dem alles erscheint.
Genau. Aber wenn ich mit einer Person, wenn eine Person zu mir kommt, ich versuche dieses Bewusstsein aufrechtzuerhalten und das dem anderen zu sehen, in der Gleichzeitigkeit von der Persönlichkeit von diesem Geist-Körper-Wesen. entsteht dann dieser Bewusstwerdungsprozess. Also da habe ich einfach immer wieder Feedbacks.
Ja, Bewusstwerdung heißt es jetzt Einsichten über den Geist oder heißt das, dass die Wahrnehmungen sich verändern oder ist das was Energetisches, was man im Körper spürt?
Unterschiedlich, es kann etwas Energetisches sein, was man im Körper spürt, dass irgendwelche, ich bearbeite mit der Person zusammen zum Beispiel, hat sie Kopfweh, dann lasse ich sie diese Kopfschmerzen zum Beispiel malen und ausdrücken, Form, Farbe, Material. Und was würde dieses Kopfweh brauchen, zum Beispiel welches Element, Feuer, Erde, Wasser, Luft, Raum. Und dann bearbeiten wir das, besprechen das und gleichzeitig sehe ich diese Kopfschmerzen und gibt dem Raum und Weite und Platz, es darf sein. Aber wenn man wirklich den Fokus drauf lenkt, da verändert sich's. Und manchmal vergeht's. Und dann lasse ich sie ein Bild malen, ein Heilbild, und das sollen sie dann mit nach Hause nehmen und sich das dann anschauen. Das ist zum Beispiel eine Methode, die ich anwende. Ich habe viele Ausbildungen gemacht und viel hat sich aus einfach immer wieder intuitiv neu in der Arbeit entwickelt. Was ich auch sehr gern mache, ist, hier ist die Person, die hat Kopfweh, und dann stelle ich einen Stuhl hin und sage, hier bist du, wir manifestieren es jetzt zusammen ohne Kopfweh. Setz dich auf diesen ohne Kopfweh-Stuhl und schau mal, was dann passiert. Und es hat oft unglaubliche Wirkung.
Ja, Wirkung, dass Symptom verschwindet oder dass Erkenntnisse darüber kommen?
Das Symptom verschwindet und auch Erkenntnisse darüber kommen. Kopfschmerzen sind ganz oft, dass man zu angestrengt lebt, zu hektisch oder zu in dem Zustand von Unruhe, Hektik, zu viele Gedanken sich macht. Und der Stuhl, das ist dann dieses Non-Duale, wo es um Entspannung, Anstrengungslosigkeit, Ruhe, geliebt zu werden, wie man ist, auch mit den Kopfschmerzen. Und wenn sich dann die Leute da hineinsetzen in dieses Feld, dann erleben sie, dass diese Kopfschmerzen zum Beispiel nicht notwendig sind, dass sie sich erlauben dürfen, trotz Probleme, die sind, trotz der Probleme, kopfwehfrei zu leben. Ohne Schuldgefühle, ohne,
Du hast gerade die non-duale Sicht erwähnt. Was ist das denn? Wie sieht die aus?
Sie sieht nicht aus und es ist keine Sicht. Es ist dieses nicht manifestierte, intelligent, liebevoll schwingende Intelligenzfeld, um es zu benennen.
Heißt das eben eine Sicht auf die Welt, auf die eigenen Wahrnehmungen, auf die eigene Person, ohne einen Ich-Gedanke, also ohne die Identifikation mit allem.
Ohne Ich-Gedanke, ohne richtig-falsch, ohne gut und böse, ohne Schuldgefühle, ohne oben und unten. Mhm. Und weil das ja die innerste Essenz und Wahrheit von jedem ist, indem ich dem Raum gebe, während ich mit der Person spreche, arbeitet dieses Feld.
Aber das ist nichts, was man erreichen kann, oder? Es kann so von außen aussehen, dass jemand das erreicht hat, aber derjenige fällt dann in dem Augenblick weg, sonst ist es nicht erreicht. Also
ja, also die Menschen, also heute in der Früh war jemand da und sie kommt daher, wenn sie sich auf diesen Stuhl sitzt, dann ist sie sofort dort und zu Hause gelingt es ihr nicht so gut, aber auf diesem Stuhl als Symbol für das kommt sie selbst dann auf irgendwas drauf, zum Beispiel, während sie erzählt.
Würdest du sagen, dass du die Welt, also dass du aus einer Non-Dualität heraus lebst?
Ich glaube schon. Ja. Ja. Also, das Non-Duale ist jetzt gleichzeitig jetzt hier in mir oder in uns oder um uns herum, überall. Gleichzeitig, während ich gefilmt werde, mit dir spreche, versuche meine Arbeit auszudrücken, ist das Bewusstsein aber auf das gerichtet. Bei mir ist es schon noch so, dass ich die meiste Zeit, also zumindest in Südtirol, an das schon mein Bewusstsein drauf lenken möchte. Das war's nie. Bei einem schönen Sonnenuntergang ist es automatisch da. In Situationen, die nicht so einfach sind, übe ich das, immer dran zu denken. Zum Beispiel vor 2 Tagen war plötzlich da die Decke ein Wasserfleck. Und da neigt mein Geist dazu, das zu vergessen. Aber ich habe den Wasserfleck, ich habe es vergessen und dann habe ich mich sofort wieder erinnert. Also ich merke schon, bei mir ist das ganz viel Übung, Übung, Übung. Das übe ich jetzt schon einfach 8 Jahre und es wird immer automatischer. Also es gibt Menschen, wo das Ich gar nicht da ist, außer dieses eben noch nicht ganz. Oder ich erlebe es einfach so.
In so Momenten ist da keine Identifikation mehr so mit der Persönlichkeit. Kommt natürlich darauf an, was man unter Identifikation versteht.
Ja, na, das wird immer, immer identifikationsloser. Es ist wie ein wolkenloser Himmel und dann kommt wieder irgendeine dunkle Wolke. Dort bin ich dann emotional beschäftigt und tut mein Herz weh, zum Beispiel die ganze Zeit, während ich gleichzeitig an das denke und koche. Also da sind so 3 Faktoren da. Und wenn der blaue Himmel da ist, dann ist dieses Eins kochen und aus dem kochen.
Dann passiert es einfach.
Dann passiert es einfach. Wobei ich mich schon anstrengen muss, und wenn ich nicht, das ist mir noch nicht ganz so klar, wie es, was das wirklich heißt, dann passiert das einfach, weil das beschäftigt mich, weil ich muss schon bereit sein, dass es passiert. Ja. Weil ich kann schon immer noch sagen, nein, ich koche jetzt nicht.
Ja, es kann so ein Gedanke auftauchen, aber im Grunde macht man einfach immer das, was ansteht. Ne?
Man macht das, was ansteht, ja. Also, ich mache das, was ansteht, weil ich ja in so einer inneren Freude leben möchte. Und wenn ich nicht das mache, was ansteht, dann bilden sich Wolken. Genau so ist es. Dann bilden sich diese, dann werde ich so darauf hingewiesen.
Wobei ich, vielleicht hätte ich besser gesagt, das, was stimmig ist. Also was ansteht, könnte mehr sein, was man meint, was in der Situation passieren sollte. Aber was stimmig ist, genau, ist ja dann, ist das, ob wirklich das, was man meint in der Situation, wäre jetzt gut. Also nachher kommt jemand, der Hunger hat, also koche ich jetzt. Ja. Aber Stimmigkeit kann ja auch sein, nee, im Moment ist mir einfach danach nicht und dann geht's einfach nicht. Ne?
Ja. Ja, genau so. Heute noch früh war ich zu einem Geburtstagskränzchen eingeladen und plötzlich habe ich gedacht, was koche ich heute? Ich habe jetzt wenig Zeit. Ah, ich mache einen Reis mit dem Gemüse, was ich noch zu Hause habe. Und dann ist es Quinoa geworden. Keine Ahnung wieso, gell? Quinoa mit Gemüse.
Mhm. Erlebst du es auch so, dass selbst wenn Sachen geplant sind und man vielleicht denkt, ah, da habe ich, es ist jetzt so geplant, aber so ganz große Lust habe ich nicht, aber dass dann doch die Energie dann da ist irgendwie?
Ja. Ja, weil ich entdeckt habe, ich denke ja nur, dass es vielleicht mühsam ist oder nicht so lustvoll oder so. Und das muss überhaupt nicht sein. Es kann ganz anders sein, als ich es üblicherweise erlebt habe. Das entdecke ich jetzt immer mehr. Und eben, das bedeutet für mich auch, den Widerstand aufzugeben. Sobald, früher habe ich den Gedanken, ach, heute Nachmittag muss ich zum Zahnarzt und dann ist so eine Gedankenschleikette draus geworden. Und die macht Widerstand und dann habe ich erlebt, es war jetzt wirklich sehr nett beim Zahnarzt und es fühlt sich jetzt wirklich gut an, die Zahnhygiene gemacht zu haben und es war nicht so störend und nicht so schmerzhaft, wie ich es die letzten 5 Mal erlebt habe. Also habe ich gelernt, ich gehe zum Zahnarzt und dann gar nicht dran zu denken und irgendwie so offen und neugierig zu bleiben und einfach im Moment zu bleiben, das zu machen, was jetzt vor dem Zahnarzt noch dran ist, dem gar nicht so viel Bedeutung zu geben. Und das finde ich sehr spannend.
Ja, einfach dem Verstand nicht die Energie zu geben, da dauernd drüber nachzudenken, genau, und sich Konsequenzen auszumalen. Und weil vorstellen kann man sich alles Schlimme, aber es nutzt überhaupt nichts. Es lenkt nur vom Moment ab, was da ist. Im Moment vielleicht an Schönheit.
Genau. Und ich genieße sehr die Schönheit des Momentes, entdecke immer mehr auch die Schönheit in bewerteten, in Dinge, die ich als hässlich bewerte. Ist mir einfach passiert, dass eine alte, gebückte, schlampig gekleidete Frau über den Zebrastreifen gegangen und in dem Moment habe ich diese Schönheit dieses Augenblicks und dieser Frau gesehen und habe, wenn du merken würdest, was für eine Schönheit da ist, was für eine, wie soll ich sagen, perfekt dieser Augenblick ist, also vollkommen. Manchmal ist als ob in dem Film, den wir so leben, die Zeit komplett anhält. Kennst du das? die Zeit komplett anhält, so wie wenn ein Film einen Stillstand hat. Und dadurch, dass es sich anhält, am Moment, wie soll ich sagen, diese Liebe und die Weite und die Offenheit und die Intelligenz des Unendlichen dadurch noch mehr durchscheint.
Ja, ich kenne es so, dass es so Augenblicke, die sich so stimmig und schön anfühlen und wo dann auch vielleicht mehr bewusst wird, so ist, ja, Wahrnehmungen, die man oft das hat, aber die man gar nicht so, auf einmal hört man die Vögel draußen viel anders, intensiver und die Schönheit kommt so richtig durch.
Genau.
Ne?
Ja. Aber es ist wirklich eine Sichtweise, weil auch die Schönheit in einer verwelkten Blume zu sehen. Und das, weil früher war ich sehr fixiert, immer das Schöne und das Beste und das Besondere, und damit dieses Erleben von Schönheit so da ist. Und jetzt ist da in mir viel mehr Gelassenheit, weil auch die verwelkte Blume oder das Neonlicht, was ich jetzt nicht so sehr, mein altes Ich nicht so sehr mag, und trotzdem ist da die gleiche Schönheit wie im Vogelgezwitscher oder im Sonnenschein. Und das ist schon Befreiung.
Auf deiner Homepage habe ich auch die Stichpunkte gelesen. Dasein im Sein. Ist es, was ist da das Ähnliche gemeint? Oder?
Ja. Kochen im Sein eben. Dasein in dem Moment mit dem Körper, mit der Persönlichkeit. Dasein in jetzt gerade in dieser Umgebung mit der Gleichzeitigkeit des Seins, des Unaussprechlichen.
Ist das Dasein irgendwie auch mit einem Gefühl von Anwesenheit verbunden, oder ist da eigentlich dann keiner mehr?
Das kann ich da nicht beantworten, weil ich das, da ist keiner mehr, noch nicht wirklich noch nicht wirklich verstanden habe, also was das ist, wobei, wenn du mich fragst, ist dann gibt es nur diesen Augenblick in dieser Tätigkeit, das aber immer noch durch mich wahrgenommen wird. Insofern bin ich da. Es ist ein Dasein. Ja.
Es ist Bewusstsein, was sich bewusst ist in dem Moment.
Und was ich sehr mag, weil du gesagt hast, die Situationen, es ist schön, wenn sich Situationen stimmig anfühlen, so Tätigkeiten eben abzuschließen. Im Sinn von, wenn ich jetzt aufbette, unser Schlafzimmer, wirklich beide Kopfkissen und beide Federbetten richte, dann ist eine Handlung abgeschlossen. Wenn ich zwei Federbetten und ein Kissen richte und eines einfach so lasse, dann bleibt etwas Unabgeschlossenes zurück.
Ja, zum Beispiel Ordnung schaffen oder abspülen oder sowas, das bringt ja auch ein Gefühl von geordnet sein und harmonische Umgebung dann, die dann entsteht und klarer werden dadurch.
Ja, und gleichzeitig kann ich auch ohne dass ich abspüle, harmonisch, klar und da sein und mich in Ordnung fühlen. Das ist unterschiedlich.
Ja.
Und für das muss ich immer offen bleiben, neugierig bleiben.
Bei beim Sharing Non-Duality-Treffen waren ja auch, ich würde jetzt sagen, Non-Dualitätssprecher, also das sind für mich die, die besonders und ausschließlich immer nur auf das hinweisen.
Ja.
Liegt dir das auch oder benutzt du das auch bei deiner Arbeit? Oder?
Also bei der Arbeit benutze ich es nicht, weil es ist auch sehr abstrakt und auch bei den Non-Dualitätstagen. Wenn ich mit dem Publikum rede, die können nicht alle etwas damit anfangen. Ich glaube, das ist das letztendliche, wirkliche Erleuchtung, wenn man wirklich da gegründet ist. Da gibt es gar nichts mehr, da gibt es einfach dieses. Wenn ich gefragt habe, oder jemand hat gefragt, feierst du? Und diese Person sagt, ich feiere nicht. Mit einer absoluten Konsequenz. Und weil diese Person das wirklich so erfährt. Und das finde ich sehr faszinierend.
Wobei es ja dann auch nochmal einen Unterschied gibt. Der eine kann es vielleicht erleben, dass da keiner ist, dass da nur Feiern passiert. Und der andere kann es auch noch klar in Worte ausdrücken und darauf hinweisen und irgendwie so präsent damit sein, dass irgendwie ein Funken überspringt, dass man vielleicht einen kleinen Geschmack davon bekommt durch die Gegenwart dieses Menschen.
Durch die Gegenwart dieses Menschen habe ich also in mir und trage das immer noch als Gefühl, ich weiß nicht, kann man das als Gefühl bezeichnen, diese kristallklare Quellwassermäßige Präsenz, Energie trage ich noch in mir und das macht Resonanz in mir mit demselben und hat dem auch mehr Raum gegeben und ich liebe das. Also das ist wirklich toll. Und ich glaube, es gibt dieses kristallklare Bewusstsein und dann gibt's das finde ich auch soweit man das einteilen darf, also nicht, aber ich erlebe das mehr männlich und dann gibt's dieses Liebesfeld, würde ich es mal bezeichnen, was ich mehr als weiblich betrachte, das ist eine andere Ausdrucksweise desselben, wo diese Liebesschwingung alles total durchdringt.
Ja, Herzöffnung ist auch ein Stichwort, was ich bei dir gefunden habe. Liebesschwingung und Herzöffnung, geht das die gleiche Richtung?
Es geht in die gleiche Richtung. Also, ich würde sagen, das ist in meinem Fall die stärkere Kraft ist diese Herzöffnungs-Liebesqualität, die dann letztendlich ist wie ein Zopf, ist aber auch schon wieder toll, wo die Klarheit, Weisheit und Mitgefühl beides miteinander schwingen muss. Denn Weisheit ohne Mitgefühl ist Kälte und Mitgefühl ohne Weisheit ist Dummheit. Man braucht beides. Beide Flügel, die gleichzeitig eins sind. Und die Menschen, die zu mir kommen, erfahren häufig Herzöffnung.
Wie zeigt sich das äußerlich? Durch Weichheit, durch Zeigen der Gefühle, vielleicht durch Weinen oder durch Überfließen irgendwie?
Ich kann das wahrnehmen, ob jemand nur im Kopf ist oder wieder Verbindung hat mit seinem Herzen. Es ist eine feinstoffliche Wahrnehmung, die ich dann auch ausdrücke. Und es kann alles sein. Es kann kann Weinen sein, es kann Weichheit sein, es kann ein Gefühl der Erleichterung, wieder bei sich, etwas, was sie als Kinder gekannt hatten und was verloren gegangen ist, sein. Ja.
Unterstützt du das bei Menschen, die zu dir kommen? Und wie kann man das unterstützen? Oder passiert das immer auch nur, wenn es stimmig ist, ganz von alleine?
Ich erfahre, dass es, dass man es unterstützen kann, weil es ist einfach wieder den Fokus drauf richten, weil in unserer Gesellschaft, also im normalen Alltag, in der Arbeitswelt, ist der Fokus nicht darauf gerichtet und das entfremdet die Menschen von sich selber und es entsteht Leiden. Und dass es ziemlich einfach ist, sie wieder darauf hinzuweisen, als brauche wir Offenheit von der anderen Person. Und dann ist, passiert schon diese Begleitung oder das in einer Stunde, in einer Sitzung, dass das leicht hergestellt werden kann. Und es ist einfach wieder, dass sie einfach den Geschmack wieder kriegen. Und dann vergeht das auch wieder. Kenne ich ja von meinem eigenen Prozess. Und man braucht Reinigungsarbeit, also erkennen, lesen. Ich empfehle ganz oft jetzt TV und Bücher und Arbeit auch mit Sanjivinis. Kennst du die? Das ist so Schwingungsmedizin, also Globuli ohne nichts. Und da gibt es so 9-blättrige Kärtchen mit Strichinformationen. Dort werden diese Globuli draufgestellt und dann kriegen die Globuli die Informationen. Und da sind Gebete drauf und die Selbstheilungskräfte werden da angeregt. Noch haben sie Globuli, die sie mitkriegen. Weil man braucht etwas, was einen erinnert. Also so kenne ich es von meinem eigenen Weg, der jetzt eben schon 38 Jahre dauert und gibt das eben weiter.
Ja, ich habe gelesen, dass es da auch die Methode gibt, durch Malen den jetzigen Zustand des Herzens auszudrücken oder zu zeigen.
Das ist das, was ich am Anfang erzählt habe. Und das ist ganz spannend. Die anderen erleben dann, sie haben nur einen Oberflächenbezug zum Herzen, aber wenn sie weiter hineinfühlen oder visuell hineingehen möchten, dann kommen Mauern oder Rüstungen oder alles Mögliche. Sehr, sehr, sehr individuell. Also das finde ich total spannend, was wir uns ausdenken oder was wir uns für kreative Schutzgeschichten aufbauen.
Und durch das Ausdrücken wird es irgendwie bewusst oder kommt man dem einfach näher?
Wird es bewusst und indem es dir bewusst wird, wenn dir bewusst wird, du hast da ein schwarzes Band um dein Herz gebunden, weil du irgendwann einmal Trauer erlebt hast, dann kann man ja fragen, brauchst du dieses Band noch? Und dann sagt die Person im besten Fall nein. Und dann frage ich sie, wie glaubst du, könntest du dieses Band entfernen? Und dann sagt die Person, da ist eine Schleife, ich kann die einfach aufmachen. Oder sie sagt, ich kann das nicht. Könntest du bitte mit einer Schere oder was auch immer. Und so. Das ist ein bisschen wie ein Märchen, finde ich. Aber diese inneren Bilder oder diese inneren Zustände, wenn man die dann in Bilder ausdrückt und das Bild verändert, verändert sich das Empfinden der Menschen. Und das, ja. Und ich kann das dann irgendwie sehen, ob jetzt dieses Band ganz weg ist oder ob noch Reste da sind oder ob das noch mit dem Kopf verbunden ist und so.
Und der Idealzustand wäre dann ein geheiltes, offenes Herz.
Finde ich schon, dass das ein erstrebenswerter Zustand ist, aus dem Herzen zu leben. Zu schauen, dass dieses Herz nicht wieder das schwarze Band kommt, zum Beispiel, beziehungsweise zu erkennen, was in meinem Leben macht schon wieder, dass dieses schwarze Band sich um mein Herz wickelt und ich dann alles tue, damit ich ja nicht wirklich in diese Lebendigkeit meines Herzens einen Zugang habe. Und das macht dann wenn viele Menschen aus dem Herzen leben, können wir nicht so kriegerisch sein, glaube ich halt. Weil dann, wenn man den Frieden wirklich gespürt und erkannt und erfahren hat, dann ist es so viel interessanter als kämpfen und zumachen und mauern und Einsamkeit und die anderen Zustände.
Macht ein offenes Herz auch verletzlich?
Offenes Herz macht verletzlich, deshalb trauen sich ja viele nicht mit offenem Herzen zu leben. Aber man hat eben die Wahl. Du kannst jetzt wieder diese schwarze Band machen, dann bist weniger, vielleicht weniger verletzlich auf einer bestimmten Ebene, aber gleichzeitig verletzt du dauernd dich selber und dein wirkliches Wesen. Das, was du wirklich bist.
Ja, es kann erscheinen, dass man die Wahl hat.
Es scheint, dass man die Wahl hat. Jemand sagte mal, solange du glaubst, die Wahl zu haben, wähle. Ja.
Und irgendwann kann vielleicht vom absoluten Bewusstsein her klar werden, dass da keiner ist, der die Wahl hat. Ne?
Ja. Dann erübrigt sich aber meine Arbeit letztendlich. Und es braucht eigentlich auch niemand, den man heilt. Es ist mir auch klar. Auf der anderen Seite ruft mich jemand an, ganz verzweifelt weint, und dann sage ich natürlich nicht, du. Es erübrigt sich, sondern ja, gerne, ich stelle mich für das zur Verfügung.
Hast du dann sowas, das Gefühl, wie ein offener Kanal zu sein, oder wenn du dich zur Verfügung stellst?
Ich habe einfach das Gefühl, es ist stimmig, es ist das Richtige.
Und gehört da ein bestimmtes Wohlwollen der Person gegenüber? Also ist das immer automatisch da, wenn ein Klient zu dir kommt, oder kannst du auch schon mal Ablehnung geben?
Wenn jemand anruft, neulich war es so, schon ein arroganter Typ an der Leitung, dann geht doch meinen Kopf, arroganter Typ. Dann kommt er und so ziemlich macho-mäßig, aber ich sehe dann einfach noch andere Dinge. Ich sehe dann das traurige Kind, was da ist, und dass das durchscheint und eigentlich auch durch ihn leben möchte und dass das ein Schutz ist. Und dann ist wiederum, es ist toll, wenn diese Person zum Beispiel, die hat dann Vertrauen gekriegt zu mir und seiner Arbeit, und jetzt plötzlich zeigen sich ganz andere Dinge. Ja, zum Beispiel gekommen, jemand ist gekommen und hat gesagt, nur dass du es weißt, ich bin ein Nazi und den Hitler finde ich super toll. Und das mit den Juden, das könnte man weglassen, aber Scholz ist das schon erstrebenswert und er ist ganz rechts und so. Und da habe ich gesagt, dir ist schon klar, dass Hitler war ein Loser, gell? Weil letztendlich hat er Selbstmord begonnen und die totale Kapitulation. Das vergessen die Leute oft. So. Und durch diese zwei Sätze hat sich da hat was nachgegeben in der Person und ein anderes man merkt, jetzt fang ich an, das schon zu denken. So. Und es ist auch ein Glücksfall, wenn diese Gedanken dann in den Moment kommen.
Also zum Beispiel dein Mitgefühl ist nicht abhängig davon unbedingt, was derjenige sagt. Also die ist mehr auf einer tieferen menschlichen Ebene.
Ja. Das ist einfach Unwissenheit, wenn Menschen so sind.
Ja, es klingt mir auch so, dass es irgendwie ein Bedürfnis aus irgendwelchen Gründen da ist, sich an irgendeiner vermeintlich größeren Person irgendwie daran Halt zu finden oder so. Ne?
Der starke Vater, der nicht da war, ja, so eine Autoritätsperson, die mir sagt, wo es lang geht, weil das Leben so unsicher ist zum Beispiel.
Ist das Leben unsicher?
Ja und nein. Also die Sicherheit ist in dem, dieses unzerstörbare, ewige Sein, dort ist es total sicher. Und alles andere ist nicht so sicher.
Im Äußeren ist alles vergänglich. Ne? Mhm. Was man leicht sagen kann.
Ja, wobei ich das auch nicht so besonders gerne habe. Oder, ja.
Was hast du gerne?
Was habe ich gerne? Wenn ich in den Spiegel schaue und ich habe schon die richtige Beleuchtung zu Hause im Marokk. Ja, das schaut schon halbwegs aus. Aber nicht so gerne, wenn man sich schon wieder älter geworden und dann nur ein paar Falten dazu. Oder der Nacken tut weh oder so, das habe ich nicht so gerne. Nein.
Ja, wer hat das schon, ne?
Das weiß ich eben nicht. Diese ganz wirklich non-dualistische Personen, wie das so ist.
Ja, da darf alles passieren.
Genau.
Es darf auch passieren, nee, das mag ich jetzt nicht oder es gefällt mir nicht, ja. Aber da ist dann auch kein Urteil darüber gegangen.
Genau.
Ja, du bietest auch Astro-Aufstellungen an, also
ja.
Da geht es nach den Sternenkonstellationen, da findest du da Antworten?
Ja, also die Planeten sind einfach Archetypen. Früher waren es ja der Merkur, Hermes, der Götterbote, hatten ja Götternamen, Jupiter, Zeus, die Sonne und so weiter, Venus. Und es bringt mich und die Menschen in diese Klarheit von der dualen Persönlichkeit und im Zentrum vom Horoskop ist auch dieses Non-Duale wieder. Aber man muss sich selber sehr gut kennen, weil das Non-Duale ohne Persönlichkeit Also im üblichen Fall funktioniert das irgendwie nicht. Muss seine Mechanismen und die Verhaltensweisen, die durch die Planeten, durch das persönliche Horoskop sehr genau dargestellt sind, muss man, je besser man das kennt, Einsicht hat, eines in das, desto leichter kann das dann transformiert werden.
Ja, indem man einfach sagt, okay, ach, das ist das wieder, das kenne ich doch, oder?
Zum Beispiel. Oder indem man erkennt, wo man sich selber immer belogen hat, oder wo man sich selber immer eine Falle, eine Grube gegraben hat. Und dann kann man sie umgehen. Manchmal. Es gibt auch nichts. Ich glaube schon, ein wirklich. Das Horoskop zeigt total die Ego-Struktur. Und was dieses Ego erfahren, erleben wird, zum Teil eben in dieser Wahllosigkeit. Und trotzdem, je bewusster man sich dessen ist, desto schmerzfreier ist das Ganze. Habe ich mich da ausgedrückt?
Ja, man erlebt es dann ohne die Identifikation. Man sieht es einfach nur als Struktur oder.
Genau. Und ist nicht mehr so identifiziert mit dem. Und bewertet sich nicht.
Würdest du sagen, dass Minderwert quasi fast was Natürliches ist, nämlich da heraus, dass wir unbewusst eigentlich spüren, dass wir das Ganze sind, aber wenn wir uns reduzieren auf den Ich-Gedanken und Ich-Haftigkeit, dann ist unbewusst einfach auch Minderwert da, weil wir sind ja viel mehr als nur das kleine Ego, oder?
Ja. Und in einem Horoskop ist Selbstwert, hat mit dem zweiten Feld zu tun, da kann man auch ganz genau sehen, was für eine Art Minderwert ist das und woher kommt diese Art von Minderwert und was sind die Werkzeuge oder was sind die Kräfte, die in dem speziellen Fall helfen, diesen speziellen Minderwert aufzulösen.
Kommen die nicht immer aus der Kindheit, also als Konditionierungen oder vielleicht eben dann bedingt oder verstärkt durch bestimmte Sternkonstellationen?
Ja, und es kann jetzt nicht so genau sagen, ob es immer aus der Kindheit kommt, weil es ist doch interessant, wenn man Geschwister hat, die in der gleichen Situation aufwachsen, mit den gleichen Eltern, wo die Eltern sich in der gleichen Art und Weise verhalten. Dem einen, wenn er angeschrien wird, zum Beispiel, hat es den Effekt, dass er in seiner Persönlichkeit sich denkt, mit mir nicht, mit mir machst du das nicht mehr, das passiert mir in meinem Leben nicht, ich werde irgendein Chef, so dass ich halt wieder jemanden anschreien kann, aber mich niemand. Also es kann motivierend sein, dass man im Leben weiterkommt und erfolgreich wird, um diesen Muster auszuweichen. Und beim Bruder kann es bewirken, dass das ganze Leben sich klein macht, duckt, still ist, damit ja niemanden ihn anschreit, zum Beispiel. Und sowas kann man im Horoskop sehr gut sehen.
Also es bringt quasi, die Tendenz bringt einen Menschen irgendwie mit.
Ja. Es ist wie wenn du hast ein Imprinting, du kommst auf die Welt und dann wird dir die Villa, kommst in einer Villa auf die Welt und der andere kommt einfach
in der Hütte auf die Welt.
In der Hütte auf die Welt. Das ist zunächst einmal so. Und jemand, der eine neue Hütte auf die Welt kommt, der kann von vornherein mit seinem Hüttenminderwert fast zugrunde gehen. Und jemand anders kommt in eine Hütte auf die Welt und genau das motiviert ihn. Mhm.
Ja, ist ja schön, dass das Leben so vielfältig ist. Ne?
Ja, das ist es.
Manchmal wird dann noch gesagt, dem Absoluten ist es vollkommen egal.
Ja, das glaube ich.
Ja, wobei ich da irgendwie nicht so den Sinn drin sehe, das zu sagen, aber okay.
Das glaube ich auch. Das ist wie das Absolute, wenn wir das als Wand hernehmen. Dieser Wand, die schwingt in Liebe, in Intelligenz. Die Liebe sendet sie dauernd und diese Non-Dualität in dieses Leben, und da ist, was da für ein Film gespielt wird, ist scheinbar egal. Wobei ich dazu tendiere, dass je mehr Menschen eben aus dem Herzen leben oder bewusst werden, miteinander können wir schon vielleicht einen schöneren Film projizieren. Aber ich weiß es nicht.
Ja, und dann gibt es auch einen Film so für die gesamte Menschheit, wo die sich hinbewegt. Würdest du sagen, die Menschheit hat Potenzial zu mehr Bewusstsein und liebevollen Umgang und Ausgleich miteinander und ja, eben Handeln nicht aus dem Ego, sondern zum Wohle aller. Hat die Menschheit da Potenzial?
Ja, glaube ich schon. Weil die Menschheit ist ja gleichzeitig die Leinwand. Und die Menschheit hat aus dem heraus ständig die Möglichkeit. Und diese sozusagen, diese Leinwand, sie greift nicht ein. Aber wer sagt, dass das immer so ist? Die kann so machen und alles. Der Selvava hat im Interview zu uns gesagt, ich kann aus dem Himmel die Erde machen und aus der Erde den Himmel. Sozusagen, ich habe das Universum in der Hand. Ich halte das Universum in der Hand.
Ja, und dann gibt es aber auch welche Menschen, die sagen, es muss immer diese verschiedenen Pole geben.
Ja, sonst die Frage ist es notwendig, dass wir immer in der Dualität leben? Wer weiß, vielleicht gibt es eine drei Polarität, oder wir gehen als Menschen alle miteinander wieder zurück in die Einheit, erleben aber das anders, als wenn wir diese ganzen Filme nicht gespielt hätten. Ich weiß es nicht. Aber dadurch, dass unser Geist mehrere Möglichkeiten denken kann, who knows? Sababa hat einfach gesagt, das goldene Zeitalter ist sehr nahe, wo die Menschen wieder in Frieden miteinander leben können. Und ich glaube, eben der Himmel zum Beispiel ist kein Ort, sondern es ist ein Zustand in uns und die Hölle genauso. Und dass wir miteinander mehr Himmel hinkriegen können, das glaube ich schon. Das will ich einfach glauben.
Es geht mir eigentlich ähnlich. Also ich finde auch, Gegensätze wird es immer geben, aber wie die sich ausleben, da gibt es doch verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ob man Krieg macht oder eine sportliche Veranstaltung, wo Wettkampf ist, das ist einfach ein riesengroßer Unterschied. Mhm. Ne?
Und das ist für die Leinwand, für das Non-Duale, egal ist, ob jetzt Krieg oder sportliche Veranstaltung, das glaube ich auch gleichzeitig.
Mhm. Du hast über dir ein Bild hängen, ich glaube, was du selber gemacht hast und was auch was ausdrückt. Mhm. Ja, ich nehme mal das Bild, was besser ins Videobild.
Da habe ich versucht, Ich gehe mal nach Amorstein, wo man einfach nicht lang nachdenkt und die Farben sind schon da, die Pinsel sind da, alles ist schon da. Und dann habe ich so an meine verschiedenen Tätigkeiten und Fähigkeiten und Lebensumstände und alles, was so ist, die habe ich da so einzeln gemalt. Und da war ich überhaupt nicht zufrieden mit dem Bild, weil es war so abgehakt. Und
Du kannst auch aufstehen, wenn du möchtest.
Ja, nee, das kann ich nur sagen. Und dann kam der Impuls, diese weißen Punktlinien zu machen. Und das ist für mich die Leinwand, das Non-Duale, das durchscheint und mit alles, mit allem wieder verbindet. Ansatzweise.
Ja, es sind auch sehr schöne, ausdrucksvolle Farben, ne, finde ich. Und hast du irgendwie eine Idee, wenn du dich hinsetzt zu malen, oder das passiert einfach so?
Das passiert wirklich einfach so. Und ich liebe das, mir zuzuschauen, was wird da, was passieren wird. Genauso habe ich jetzt seit 1,5 Jahren Authentic Movement entdeckt. Da tanzt man mit geschlossenen Augen, ohne Musik. Und eigentlich hört man auf seinen Körper und wartet, welche Bewegungen möchte der Körper machen. Und da bin ich kann da staunend zuschauen und so kommen auch Bewegungen, die ich noch nie gemacht habe in meinem Leben. Das finde ich ganz spannend.
Und das wird wahrscheinlich entspannend auch, oder?
Es ist entspannend und wenn man das mit mehreren Menschen zusammen macht, kann auch Berührung entstehen und dann kann ich mich wieder neu entdecken, wie ist meine Beziehung mit Berührung, wenn mich ein Mann berührt, wenn mich eine Frau berührt, ist das unterschiedlich? Hängt das von bestimmten Frauen, bestimmten Männern zusammen? Was gehen mir für Gedanken durch den Kopf? Welche Bewegungen entstehen daraus? Gibt es noch ganz viel zu entdecken? Ja, das macht mir Freude.
Ich habe noch einen Stichpunkt, ein Stichwort aufgeschrieben, Medizin-Buddha-Praxis.
Ah, Medizin-Buddha-Praxis, ja. Also ich, die letzten 25 Jahre habe ich sehr viele verschiedene buddhistische Meditationen gelernt und gebe jetzt öfters mal die Medizin-Buddha-Praxis weiter.
Und das ist?
Das ist als Figur. Das ist der Medizin-Buddha. Es gibt ja viele verschiedene Buddhas. Das ist ein gesunder, durchsichtiger, bläulich schimmernder, junger Buddha mit weiblich-männlichen Energien. Und der hält in der linken Hand eine Schale mit lebensspendendem Nektar und in der rechten Hand eine Himalaya-Pflanze, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, die alle Krankheiten heilen kann. Und Medizin-Buddha heilt körperlich, seelisch, geistig und die Menschen sprechen dann sein Mantra und während wir das Mantra sprechen, sendet Medizin-Buddha blaue Regenbogenlichtstrahlen aus und heilt auf allen Ebenen. Das finde ich ganz was Schönes, womit man seinen Geist beschäftigen kann.
Ja, wie sieht es praktisch aus, dass man ihm Fragen stellt oder sich einfach mit der Energie verbindet oder?
Bevor man das Mantra rezitiert, kann man dem Medizin-Buddha sagen, bitte heile meine Eifersucht und darauf vertrauen, dass Medizin-Buddha dann sich um dieses Thema kümmert.
Aber da braucht man dann so eine Figur auch dafür oder kann man das einfach, indem man seinen Geist darauf
lenkt? Die Figur ist nur ein Hilfsmittel, damit man geistig sich mit dem verbindet. Und die Buddha-Figuren sind einfach so schön, also ich finde sie schön, weil sie so harmonisch wirken und sind ein Ausdruck von Ästhetik und es gefällt mir einfach besser wie ein Christus auf dem Kreuz.
Ja. Hast du das durch deine Lehrerin Pia kennengelernt?
Das habe ich in einem Retreat, eines der vielen Retreats, die ich besucht habe, habe ich die Medizin-Buddha-Praxis gelernt und da mich schon Heilung interessiert, habe ich zu ihm eine besondere Beziehung. Und letztes Jahr war meine Mutter 6 Wochen auf der Intensivstation, die hatte eine verheiterte Mandelentzündung, die ist aufgebrochen und war 79, meine Mama hatte dann in 4 Wochen 8 Operationen mit 8 Vollnarkosen und so weiter und so weiter. Und dann habe ich die Medizin-Buddha-Praxis gemacht und da stellt man sich eben vor, dass Medizin-Buddha auf einer Lotusblume, geöffneten Lotusblume, der Mondscheibe, da entspringt er dann draus. Dann ist in meiner Meditation dieser Medizin-Buddha aufgestanden und ist zu meiner Mama an ihren Hals und hat ihr den Lebensatem eingehaucht. Und die Mama ist wieder total gesund, sie ist im Körper gesund, sie ist im Geist gesund und ist mitfühlender geworden und kann wieder Auto fahren, sie reist, sie macht ihren Haushalt selber. Sie hat alle ihre Fähigkeiten noch. Das ist schon erstaunlich.
Und wenn man das für sich selber macht, macht man das ähnlich?
Ja, also Medizin-Buddha sitzt dir gegenüber, ist eine Methode und sendet dann diese blauen Regenbogenlicht-Strahlen aus. Und auf YouTube findet man auch sein Mantra. Ich finde das schön.
Unter Medizin-Buddha wahrscheinlich.
Unter Medizin-Buddha Mantra. Mhm. Und wir machen das, es gibt da hier einmal im Monat gemeinsame Meditation für alle, die kommen möchten und dann biete ich auch das öfter an. Oder wenn man Menschen sehr jammern, dann sage ich ihnen, sie können die Medizin-Buddha-Praxis machen und zeige ihnen, wie das geht. Ja.
Okay, sag mal so. Schau mal im Kopf. Da kam jetzt der Medizin-Buddha dazu. Medizin-Buddha hilft.
Kennst du den Medizin-Buddha?
Ne, bis jetzt noch nicht.
Ah.
Ah ja, wenn Menschen mit dir in Kontakt treten wollen, geht das nur hier in Südtirol oder bietest du auch Sachen über E-Mail oder Skype oder irgendwie oder Telefongespräche an?
Ja, biete ich auch an. Sind 2, 3 Frauen, die mein Buch gelesen haben und aus weiter weg waren aus Deutschland, Schweizerin, die mich dann kontaktiert haben und dann haben wir telefoniert. Ja.
Und das bietet so als Session an, quasi, also?
Biete ich als Session, ja.
Du hast eben Bia erwähnt und Bia kommt ja, glaube ich, zweimal im Jahr hier nach Südtirol und das organisierst du. Ja, weil einfach dein Herz offen ist und du Freude dran hast.
Ja, das es ist, da ist die Pia und da bin ich. Und wenn wir zusammen sind, dann entsteht nochmal was Drittes. So wie, das ist ein für mich sehr starkes Energiefeld.
Hat Dankbarkeit in deinem Leben Platz?
Ja, hat Platz. Ist ausbaufähig. Das vergesse ich oft manchmal. Da hast du mich jetzt erwischt.
Oh, dein Gesicht strahlt, aber als wärst du dankbar.
Ja. Das ist auch eine non-duale Eigenschaft, diese Dankbarkeit. Dankbarkeit macht auch, ist auch ein herzöffnendes Mittel.
Ja, aber sie muss dann wirklich passieren und da sein.
Man kann sich, ja.
Man kann sich daran erinnern, aber ob es dann wirklich so als lebendig wird, ja, ist einfach Gnade dann. Ne?
Ja. Ja, und bei mir würde ich sagen, das ist jetzt nicht der erste, wie soll ich sagen, ausbaufähig. Ist noch nicht so. Regelmäßig tief geübt wie andere Sachen.
Ja.
Freude zum Beispiel ist etwas, was schneller da ist als Dankbarkeit. Mhm. Ist vielleicht nur ein anderer Ausdruck von der
Freude. Ja. Ja, Freude ist ja auch sehr schön.
Ja.
Kannst dich über die Dankbarkeit freuen. Aber
ja,
wenn du keine Dankbarkeit brauchst, um dich zu freuen, ist ja auch nicht schlecht.
Also es ist ein Wort, das man nicht so einfällt. Aber es ist ja auch ein Empfinden dahinter oder ein Zustand, ein Zustand mit so einer bestimmten Qualität einfach.
Ja, dann bietest du jeden Sommer einen Sommerretreat an, hier an einem der oberitalienischen Seen, wie bei das?
Genau, in Kuschelling von 13. bis 18. August 2019. Das Thema ist Yoga, Meditation und die nächsten Schritte in meinem Leben. Gemeinsam mit Claudia Wellnitz und wir malen auch, also da benutzen auch kreative Mittel. Also es ist Ferien und sinnvolle Ferien. Und die letzte Juniwoche machen mein Mann und ich eine Yoga-Woche in Süditalien am Meer, in Gallipoli.
Welche Art von Yoga oder Richtung bietet ihr an?
Also mein Mann, Shivananda, wir haben beide die Shivananda-Ausrichtung, das sind diese 12 Grundhaltungen, sehr strukturiert. Und ich nehme den Aufbau, wie wir es gelernt haben, und lass mich führen. Ich habe jetzt letzthin selber, bin ich Yin-Yoga und Kundalini-Yoga gegangen und mir wird schnell fad, langweilig und dann probiere ich immer wieder Neues aus und das, wenn ich Dinge entdeckt habe, die mir gut tun, dann probiere ich das auch mit anderen Menschen aus. So dass ich nicht genau sagen kann, welche Yoga-Richtung ich mache. Fokus ist Körperwahrnehmung und ja. Und über das Körperwahrnehmen mit dem tieferen Sein oder mit dem tieferen inneren Körper in Kontakt gehen. Und wenn der Körper ganz entspannt ist, ist es auch relativ einfach Zugang zu kriegen zum Medizin-Buddha oder zur Essenz.
Okay. Gibt es noch sonst ein Thema, über das du gerne sprechen möchtest?
Ich habe dir jetzt, glaube ich, ganz viel erzählt. Ja. Das fällt mir noch nicht sein.
Okay. Gut, dann danke ich dir.
Danke.